Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Heute vor 40 Jahren starb Theo Lingen. Der Schauspieler, Regisseur und Komödiant wurde am 10. Juni 1903 als Franz Theodor Schmitz in Hannover geboren. In den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erwarb er sich den Ruf eines Charakterkomikers. Obwohl seine Frau jüdische Wurzeln hatte, das war unter den Nationalsozialisten ein Grund für Berufsverbot, erhielt Lingen dank seiner Popularität auch im Dritten Reich einige Rollen. 1944 zog Lingen nach Wien, wo er nach dem Krieg am Burgtheater wirkte. Franz Otto Krüger hat Theo Lingen am 18. Mai 1983 für den RIAS porträtiert. Ein gewisser Theo aus Lingen nannte er die Sendung. Viel Spaß dabei.
Also, ich weiß wirklich nicht. Wahrscheinlich werden Sie jetzt erwarten, dass ich Sie auf irgendeine Art und Weise unterhalte, sodass Sie etwas zum Lachen haben, nicht? Das ist natürlich aber sehr schwierig, denn es gibt so verschiedene Arten von Publikum, wissen Sie? Denn das Publikum ist doch aus so vielen Individuen zusammengesetzt und da weiß man manchmal wirklich nicht, woran man ist, nicht? Nein, wirklich, es gibt da so eine Art von Publikum, die lachen zum Beispiel gar nicht laut, die lachen leise. Mit dem Blinddarm, nicht wahr? Das ist auch möglich. Dann gibt es wieder eine ganz andere Art von Publikum, die lachen nicht hier, die lachen erst zu Hause. So nachts um 23:30 fängt da einer an zu kichern. Und hier. Nun hatte ich mir eigentlich vorgenommen, Sie heute in irgendeiner etwas ernsten Sache zu unterhalten, aber ich habe sogar selbst einmal zu sehr ernsten Menschen gezählt. Mögen Sie vielleicht nicht glauben, aber das liegt schon eine Weile zurück. Das war, wenn ich so sagen darf, als ich am Beginn meiner Filmlaufbahn stand, nun ist das schon einige Jahre zurück, nicht wahr? Damals spielte ich in einem Film meine erste Dienerrolle. Ich meine, ich betone meine erste Dienerrolle, nicht wahr? Später haben sie noch einige über sich ergehen lassen müssen, ich genauso, aber das hat auch alles seine Gründe. Schauen Sie, wenn ein Schauspieler, so wie ich, in einer gewissen Art von Rollen, wie es zum Beispiel Kammerdiener oder Lakaien oder Sekretär oder Butler sind, dann machen es sich natürlich die Leute, die die Filme herstellen, ziemlich leicht. Sie verkaufen dann also von dem Schauspieler nichts mehr, was ihn einmal vielleicht zu seinem Beruf gebracht hat, sondern darum wird sich gar nicht gekümmert. Nein, man muss dann also jahrelang dasselbe machen, worin man einmal einen gewissen Erfolg zu verzeichnen hatte. Und so wurde ich dann gewissermaßen gezwungen, jahrelang immer denselben Gang zu machen. Jahrelang musste ich immer auf dieselbe Stereotype 8 hüsteln. Und dabei wäre ich gerade so gerne auch einmal als Liebhaber auf der Leinwand erschienen. Mein Gott, ich hätte so gerne im Urwald als Tarzan einem leicht geschürzten Jungen. Nein, wirklich im Ernst. Ich meine, es hätte gar kein leichtes Mädchen zu sein brauchen, nicht wahr? Nein, ich bin schon mit viel Schwereren fertig geworden. Wirklich im Ernst, aber es hat nicht sollen sein. Und so habe ich mich dann entschlossen, ein ganz kleines Liedchen Ihnen vorzusingen, das wenigstens also den Inhalt dessen darstellen sollte, was ich so in meinem Herzen trage. Der Professor hat sich schon an das Klavier gesetzt. Bitte. Diesen Tango tanze ich nur mit dir, wenn ich auch mein Herz dabei verliere. Denn ich hab so eine Ahnung, wenn du Tango tanzt, dass du außer Tango tanzen auch noch küssen kannst. Diesen Tango tanze ich nur mit dir, wenn ich auch mein Herz dabei verliere. Sind auch viele Frauen hier, die gerne tanzen wollen mit mir. Diesen Tango tanze ich nur mit dir. Lass mich meine Freunde vor dir warnen, lass von der dich nicht umgarnen. Hat natürlich mich dazu getrieben, grad in dich mich zu verlieben. Seit ich dich gesehen, ist so mich geschehen, denn ich seh nur dich allein. Außerdem hat mir der Arzt verschrieben, dreimal täglich Glück sein. Diesen Tango tanz ich nur mit dir, 2, 3, 4, wenn ich auch mein Herz dabei verliere. Denn ich hab so eine Ahnung, wenn du Tango tanzt, dass du außer Tango tanzen noch was anderes kannst. Diesen Tango tanz ich nur mit dir, wenn ich auch mein Herz dabei verliere. Sind auch viele Frauen hier, die gerne tanzen wollen mit mir. Nein, diesen Tango tanze ich nur mit dir.
Das war Theo Lingen. So, wie sein Publikum ihn liebte, wie es ihn sich wünschte, hören und sehen wollte. Generationen hat er mit der so ganz speziellen und persönlichen Art seiner Komik erfreut. Im wahrsten Sinne des Wortes. Heute aber wollen wir nun nicht nur diesen Theolingen zu Worte kommen lassen, sondern versuchen, die ganze Palette seiner artifiziellen Schauspielkunst zu zeigen. Und ich bin sicher, liebe Hörer, Sie leihen ihm gern Ihr Ohr, diesem einmaligen, blitzgescheiten Wortartisten, der es wie kein anderer verstand, auf dem Hochseil sprachlicher Raffinessen zu lustwandeln. Bewundern, genießen Sie ihn, delektieren Sie sich an seiner Diktion, in einem der schönsten Klassiker deutscher Literatur, in Lessings Minna von Barnhelm, die hier von Theos Tochter Ursula Lingen gleichfalls meisterlich verkörpert wird, unter Assistenz von Christine Obermeyers Franziska. Danach singt Theo, der Vielseitige, das berühmte Couplet aus Offenbachs »Die Insel Tulipan«, »Es ist eine Ente«. Zuvor aber, zur Einstimmung gewissermaßen, ein Lingenscher Evergreen. Haben Sie den neuen Hut von Fräulein Molly schon gesehen?
Ihr lieben Leute, die Frau von heute sieht sich nicht an für einen Mann. Sie trägt das neue Kleid, sie trägt den neuen Hut, damit die andere Weiblichkeit vor Wut zerspringt. Haben Sie den neuen Hut von Fräulein Molly schon gesehen? Ach, ist der schick, ach, ist der schön. Das ist kein Hut, das ist ein Chapeau. Den gibt's nur in Paris, sonst nirgendwo. Haben Sie den neuen Hut von Fräulein Molly schon gesehen? Ach, ist der schick, ach, ist der schön. Und wer ihr dieses Hütchen schenkt, das ist der Mann, der sie versteht und der stets an sie denkt. Und wenn er blöd ist, noch so verdreht ist, ist's ein Modell, kauft man ihn schnell. Und sagt auch jeder Mann, die wohnt wohl auf dem Mond, sieht eine Frau sie neidisch an, hat sich der Kauf gelohnt. Haben Sie den neuen Hut von Fräulein Molly schon gesehen? Ach, ist der schick, ach, ist der schön. Das ist kein Hut, das ist ein Chapeau. Den gibt's nur in Paris, sonst nirgendwo. Haben Sie den neuen Hut von Fräulein Molly schon gesehen? Ach, ist der schick, ach, ist der schön. Und wer ihr dieses Hütchen schenkt, das ist der Mann, der sie versteht und der stets an sie denkt. Das ist kein Hut, das ist ein Chapeau. Den gibt's nur in Paris, sonst nirgendwo. Haben Sie den neuen Hut von Fräulein Molly schon gesehen? Ach, ist der schick, ach, ist der schön. Und wer ihr dieses Hütchen schenkt, das ist der Mann, der sie versteht und der stets an sie denkt.
Est-il permis, Monsieur le Major?
Was ist das? Will das zu uns?
Parbleu! Ich bin unrichtig. Ah, mais non, ich bin nicht unrichtig. C'est sa chambre.
Ganz gewiss, gnädiges Fräulein, glaubt dieser Herr, den Major von Telheim, noch hier zu finden?
Ist le Major de Telheim juste un bel enfant? C'est lui que je cherche. Où est-il?
Er wohnt nicht mehr hier.
Ah, comment? Noch vor 24 Stunden er ihr logiert und noch nicht ihr logiert. Wo logiert er dann? Hein?
Mein Herr.
Oh, Madame, oh, Mademoiselle, Ihre Gnade verzeiht?
Mein Herr, Ihre Irrung ist sehr zu vergeben und Ihre Verwunderung nur natürlich. Der Herr Major hat die Güte gehabt, mir als einer Fremden, die nicht unterzukommen wusste, sein Zimmer zu überlassen.
Ah, voilà de ses politesse. C'est un très galant homme que ce Major.
Wo er indes hingezogen, wahrhaftig, ich muss mich schämen, es nicht zu wissen.
Na, Ihre Gnade nicht wissen? Ah, c'est dommage. J'en suis fâché.
Ich hätte mich allerdings danach erkundigen sollen. Freilich werden ihn seine Freunde noch hier suchen.
Ich bin sehr von seinen Freunden, Ihre Gnade.
Ah, Franziska, weißt du es nicht?
Nein, gnädiges Fräulein.
Der Ricot de la Marinière war eine, wenn nicht die Paraderolle Theolingens. So brillant, so Esprit sprühend, durfte er kaum je verkörpert worden sein. So einfallsreich und voller Facetten. dieser Aufschneider und Lügenbaron. Rico berichtet, sich anbiedernd und wichtig tunt, den Damen von einer Gefälligkeit, die er dem Major Tellheim, Minnas Angebetetem, erwiesen hat. Er lobt den Major in den schillerndsten Farben, erzählt, dass er, Rico, seit seinem 11. Lebensjahr als Kadett gedient habe, allen möglichen Heeren seine Dienste feilbot, ja sogar seiner Heiligkeit dem Papst. Längst müsste er Oberst sein, übler Intrigen wegen habe er es aber nur bis zum Kapitän gebracht. 20.000 Lire habe er als Offizier zugesetzt, aufgerieben, ruiniert habe er sich für seine jeweiligen Herren, bis er sich aus Verzweiflung dem Spielteufel verschrieb.
Nun, ich habe immer gespielt mit Gluck. Solange ich nicht hatte von Noten der Gluck. Aber jetzt, ich habe von Noten. Oh. Je joue avec un client qui surpasse toute croyance. Seit 15 Tagen ist nicht vergangen, keiner, wo man mich nicht abgesprengt. Noch gestern, sie mich abgesprengt dreimal. Je sais bien qu'il y avait quelque chose de plus que le jeu. Mais parmi mes partenaires, se trouvé certaine dame, oh non, 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 ich weiß, man soll nicht sagen gegen dame, man soll sein galant gegen dame, aber heute, sie mich haben invitiert, mich zu geben Revanche. Aber, Mademoiselle, man muss erst wissen, wovon zu leben, bevor man weiß, wovon zu spielen.
Ich will nicht hoffen.
Oh, vous êtes bien bonne, Mademoiselle.
Franziska, der Mann dauert mich im Ernst. Ob er es mir wohl übel nehmen würde, wenn ich ihm etwas anböte?
Der sieht mir nicht danach aus.
Gut. Mein Herr, ich höre, dass Sie spielen, dass Sie Bank machen, ohne Zweifel an Orten, wo etwas zu gewinnen ist. Ich muss Ihnen bekennen, dass ich gleichfalls das Spiel sehr liebe.
Tant mieux, mademoiselle, tant mieux. Tous les gens d'esprit aiment le jeu, la fureur.
Dass ich sehr gern gewinne, sehr gern mein Geld mit einem Manne wage, der zu spielen weiß. Wären Sie wohl geneigt, mein Herr, mich in Gesellschaft zu nehmen, mir einen Anteil an Ihrer Bank zu gönnen?
Comment, mademoiselle, vous voulez être de moitié avec moi, de tout mon cœur, de tout mon cœur?
Fürs Erste nur mit einer Kleinigkeit.
Ah, mademoiselle, que vous êtes charmante.
Hier habe ich, was ich unlängst gewonnen, nur 10 Pistolen. Ich muss mich zwar schämen, so wenig...
Ah, donnez toujours, mademoiselle, donnez toujours.
Ohne Zweifel, mein Herr, dass Ihre Bank sehr ansehnlich ist.
Ah, oh, sehr ansehnlich. 10 Pistolen. Ihre Gnade soll sein interessiert dafür bei meiner Bank auf ein Dreiteil. Zwar für ein Dreiteil soll sein etwas mehr. Hein? Ah, doch, mit einer so schönen Dame muss man es nicht nehmen, so genau. Ich gratuliere mich, dadurch zu kommen in Liaison mit Ihrer Gnade. Et de ce moment, je recommence à bien augurer de ma fortune.
Ich kann aber nicht dabei sein, wenn Sie spielen, mein Herr.
Was braucht Ihre Gnade dabei zu sein? Wir andere Spieler sind ehrliche Leute untereinander.
Wenn wir glücklich sind, mein Herr, so werden Sie meinen Anteil schon bringen. Sind wir aber unglücklich...
So komm ich holen Rekruten, nicht wahr, Ihre Gnade?
Auf die Länge dürften die Rekruten fehlen. Verteidigen Sie unser Geld daher, jawohl, mein Herr.
Ah, wofür sehen mich Ihre Gnade an? Für ein Einfallspinsel? Für ein Dummteuf?
Verzeihen Sie mir.
Je suis des bons, mademoiselle. Savez-vous ce que veut dire? Ich bin von dir ausgelernt.
Aber doch wohl, mein Herr.
Je sais monter un coup.
Sollten Sie...
J'ai fait la carte avec une adresse.
Nimmer mehr.
J'ai fait sauter la coupe avec une dextérité.
Sie werden doch nicht, mein Herr.
Was nicht, Ihre Gnade, was nicht?
Falschspiel?
Comment?
Betrügen?
Ah, oh, mademoiselle, vous appelez cela betrügen? Corriger la fortune? L'enchaînement sur ses doigts? Être sûr de son fait, das nennen die Deutsch betrüg. Ah, betrüg. Oh, was ist die Deutschsprache für ein Armsprach? Was für ein Plumpsprach?
Nein, mein Herr, wenn Sie so denken...
Laissez-moi faire, mademoiselle, und seien Sie ruhig. Was geht Sie an, wie ich spiele? Aber genug. Morgen entweder sehe mich Ihre Gnade wieder mit 100 Pistolen oder Ihre Gnade sehe mich wieder gar nicht. Wort très humble, mademoiselle. Wort très humble.
Ich wünsche das Letzte, mein Herr. Das Letzte?
Vortrefflich. Da haben Sie etwas Allerliebstes getan. Einem Spitzbuben wieder auf die Beine geholfen.
Bin ein Fürst, freundlich stets und milde, so bin ich immer Kakatua. Führ manchmal auch böse sich im Schilde, es ist nicht so schlimm, man weiß es ja. Wenn Sie oft in der Zeitung schreiben, dass am Verstande mir's gebricht, glaubt's nicht, die Leute übertreiben, ihr Untertanen glaubt es nicht. Auf meine Ehe, ich sag nichts mehr, ob ich's dich kennte, sie ist eine Ente. Auf meine Ehe, ich sag nichts mehr, sie ist eine Ente, sie ist eine Ente, Zeitungsente. Sollte es wirklich wahr sein, dann steht es in der Zeitung nicht. Nimmer wird es dem Volke klar sein, wenn wir's führen hinters Licht. Wir halten doch die Journalisten, wir lassen selbst die Enten los. Wenn die im Volk die Wahrheit wüssten, na das gäb eine schöne Soße. All unseren Glanz, der voll und ganz, und auch die Rente danken wir der Ente. All unseren Glanz und auch die Rente danken wir der Ente, nur der Ente, Zeitungsente.
Dass Theolingen nicht nur der Depp vom Dienst, der Ulkmacher in fast 200 Spielfilmen war, sondern in die Belle-Etage des Theaters gehörte, ist für Eingeweihte eine Binsenweisheit. Unsere Sendung trägt den Titel »Ein gewisser Herr Theo aus Lingen« und ein Herr vom Mittelscheitel bis zur Sohle, das war der Theo nun wahrlich, selbst wenn er Diener spielte. Aber wieso Lingen? Die Frage soll er persönlich beantworten. Theo, eigentlich hießen Sie ja gar nicht Lingen, sondern Schmitz. Wie sind Sie auf den Namen Lingen gekommen?
Das hängt einerseits mit der Tatsache zusammen, wie ich zum Theater kam, und zweitens in Sonderheit mit der Abneigung meines Papas, dass ich zum Theater ging. Und aus Dafke, also um ihn zu ärgern, habe ich mich dann nach seiner Geburtsstadt Lingen genannt.
Eine große Rolle in Ihrem künstlerischen Leben hat Gustav Gründgens gespielt. Wann habt ihr euch kennengelernt?
Also wir haben zum ersten Mal uns kennengelernt bei einem Film von Fritz Lang. Das war M. Dann trat eine Pause ein und dann haben wir uns 35, glaube ich, wieder getroffen. Und da sagte er zu mir, ob ich mir vorstellen könnte, dass ich bei ihm spielte.
Sie haben dann bei ihm gespielt. Mit Vergnügen erinnere ich mich noch des Riesenerfolgs damaliger Tage, nämlich an Hans Sonnenstössers Höllenfahrt, ein Stück, das jahrelang ausverkaufte Häuser brachte, mit Theo Lingen und Gustav Gründgens.
Hallo, Herr Sonnenstösser, wer ist da? Staatstheater? Ja, bitte, wer? Wer will ich sprechen? Der künstlerische Ach, ich hatte eigentlich gehofft, ich würde dem Herrn Intendanten selber mal so eben über mein Stück wie. Aber es handelt sich gar nicht um ein Stück. Wer, ob der, ja, der ist hier. Herr Becher, ja, Moment. Also, oh, das ist natürlich.
Hallo, hier ist Albert Becher, guten Tag. Was? Ja, ich bin zufälligerweise frei. Ah, zufällig. Ja, um welches Stück handelt es sich denn? Um Faust? Ah, das ist aber sehr interessant. Nein, nein, ich meine, es ist ein sehr interessantes Stück. Ja. Ob ich da schon drin gespielt? Ach, da habe ich schon sehr viel drin gespielt. Du, Hans, sag mal, was für Rollen kommen denn da drin vor?
Für dich kommt überhaupt nur der Mephisto in Frage.
Ah, danke schön. Also für mich kommt überhaupt nicht mehr. Ich meine, ich habe bei verschiedenen Gelegenheiten schon hin und wieder den Mephisto gespielt. Ah, der ist besetzt. Ah, schade. Ja, welche Rolle kommt dann in Frage? Erzengel? Hans, du Erzengel?
Oh, natürlich, machst du es ja doch.
Ja, bitte gerne, natürlich, selbstverständlich, jawohl. Was? Gage. Ja, was ich an Gage verlange, wissen Sie, das ist natürlich... Ja, ja, natürlich. Ja, ja, ich spreche sehr ungern über Gage. Es spricht sich immer so leicht herum, nicht? Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Ja, 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 ja. Nein, nein, nein. Ja, ich rufe Sie gleich in 5 Minuten wieder an. Dankeschön, Kinder. Ihr müsst mich entschuldigen, ich muss telefonieren, Abschlüsse tätigen. Heute ist Großkampf.
Das Rauschen und die Kratzer eben bitten wir zu entschuldigen, aber diese Originalaufnahme stammt noch von 1935 und wir wollten sie Ihnen nicht vorenthalten. Über diese Zeit, die für ihn ganz wichtig war, sprach Theo Lingen einmal im Fernsehen mit Friedrich Luft. Sie hören einen Ausschnitt daraus.
Es muss schon eine tolle Zeit damals. Obgleich es eine sehr traurige Zeit war, an diesem Theater eine aufregende Zeit gewesen.
Das war also eine Oase.
Wie würden Sie die Potenz als Regisseur eines Mannes wie Gründgens bezeichnen, im Gegensatz zu Brecht? Wie unterschieden die sich? Die sich ja wohl
kolossal. Also
obgleich sie sich gegenseitig schätzten.
Ja. Nein, aber erstens, wie gesagt, Gründgens war ein Schauspieler. Gründgens war auch der beste Schauspieler jeweils seines Ensembles. Und wenn Gründgens Regie führte und ihm etwas nicht gefiel, dann diskutierte er nicht, sondern er kam ein berühmtes Stopp, dann kam er auf die Bühne und verwandelte sich erstmal in den Schauspieler, dem er etwas sagen wollte. Das ging schon fabelhaft.
Ja. Und dann er konnte sich also auch in Lingen verwandeln.
Er konnte sich in Lingen verwandeln, in Maria Barth, in wen sie wollte. Ja. Am besten konnte er sich sogar in Frauen verwandeln. Und dann spielte er von dieser Warte aus gesehen einem die Rolle noch einmal vor. Und dann konnte man eigentlich ruhig nachmachen, denn es stimmte.
Und das konnte ja wohl Brechts Prinzip nie gewesen sein, der ja kein guter Schauspieler war. Ich habe ihn nicht.
Ah ja, ah nein, also als Persönlichkeit war er überzeugend, wenn er vormachte. Ja. Nur natürlich Brechts Statur, sein etwas ungelenkes Gehen.
Der Dialekt wahrscheinlich auch, der Dialekt, sehr bärig.
Sehr bedeutsam, ja. Dann seine Physiognomie, das konnte man einfach nicht nachmachen. Aber es war überzeugend, wenn er eine Phase vorspielte. Und dann musste man sich überlegen, nicht das, was sich der Meister gedacht hatte, sondern wie kann ich das nun auf mich herumkriegen? Und da ließ er einem kolossal viel Zeit. Lehnte eigentlich auch nie ab. Ließ sich sehr viel anbieten. Aber er war dann natürlich auch bei bestimmten Sachen wieder so dickköpfig, möchte ich fast sagen, nicht wahr, dass er nichts durchließ, was er, denn er wusste ja von seinen Stücken am besten Bescheid. Und das unterscheidet ihn wiederum von vielen Regisseuren, denn er wusste, was er mit seinem Stück wollte. Und manche Regisseure heute, glaube ich, wissen sie, aber die brauchen wir nicht, weil das mache ich schon so.
Wollen wir uns lieber nicht drüber.
Nein. Ach, da kommt wieder dieser skurrile Mensch. Alter, erzähle mir, wer du auf Erden warst.
Als ich noch Prinz war von Arkadien, hatte Soldaten ich und Macht. Ich war Stratege und Weltenplaner, den ums Leben man hat gebracht. Doch zugleich mit meinem Leben verlor ich auch mein Hab und Gut. Wie gerne würd ich dir sonst geben, mein Königreich, mein Herz, mein Blut. Als ich noch Prinz war von Arkadien, als ich noch Prinz war von Arkadien.
Halt, sei still, ich glaub dir ja, welche Macht du auf Erden hattest. Ach, dieses enge Boudoir ist zum Verrücktwerden. Auf Erden konnte ich wenigstens durch die Felder laufen.
Als ich noch Prinz war von Arkadien, spielten wir Fußball in Athen. Die Spieler waren Amateure, für Geld zu spielen war obszön. Man spielte auch nicht, um zu siegen, der Torwart saß auf einem Stuhl. Bestechungsgelder blieben liegen, man spielte einfach 0-0. Als ich noch Prinz war von Arkadien, als ich noch Prinz war von Arkadien.
Das war, Sie haben es vermutlich erkannt, Theo Lingen als Styx in Orpheus in der Unterwelt. Theos Partnerin war Anneliese Rothenberger. Theo Lingen betrieb den Schauspielerberuf auf eine fast sportive Weise. Er konnte jonglieren, steppen und sich sogar als waghalsiger Artist betätigen. Mit einem Wort, er war ein Profi und Perfektionist. Dazu konnte er schreiben. Einige sehr erfolgreiche Stücke stammen aus seiner Feder. So mancher wird sich noch genüsslich erinnern an seinen Johann im kleinen Haus der Berliner Staatstheater, an Theophanes und manch andere Komödie. Er inszenierte auf der Bühne und im Film. Nachzutragen bleibt, dass er die beiden Ajaxe in der schönen Helena beim großen Max Reinhardt gespielt hat, dass Brecht, der vorhin schon angesprochene, ihn nach Berlin holte. Dessen erste Frau Marianne wurde übrigens später Frau Lingen. Aus dieser Ehe stammt die so geliebte Tochter Ursula. Nachzutragen bleibt weiter, dass er trotz so vieler Dienerrollen sich im sogenannten Dritten Reich nie andienerte, dass er dank des Einsatzes und der Fürsorge von Gründgens, genau wie unsere Kollegen Paul Henkels, Paul Bild, Otto Wernicke und Erich Ziegel, seine jüdische Frau schützen konnte. Zu seinen Kollegen hielt er, wie soll ich sagen, freundschaftliche Distanz. Obwohl wir uns sehr mochten, haben wir uns nie geduzt, sondern nannten uns beim Vornamen und sagten sie zueinander. In dem Stück »Der verbindliche Liebhaber« von Graham Greene wollte er mich gern für eine bestimmte Rolle haben. Ich habe in einigen Filmen und Theaterstücken mit oder unter ihm gespielt. Konnte zu der Zeit aber bei Tage nicht probieren, weil ich im Synchronatelier stand. Da war sich Theo, damals schon kein heuriger Hase mehr, nicht zu schade, so wenig wie unser gemeinsamer Freund, der Regisseur Karl-Heinz Schroth, dann eben nach der Vorstellung von 11 Uhr nachts bis 3 Uhr morgens zu probieren. Wer in seiner Stellung? Wer hätte so etwas sonst getan? Hören Sie nun eine Szene aus dem verbindlichen Liebhaber mit Karin Jakobsen und Theo Lingen, ihn aber zuvor schon als charmanten Chansonnier.
Ja, wer kommt denn da, wer kommt denn da? Wer ist die blonde Dame? Die kenn ich doch, die kenn ich doch. Wie war doch gleich der Name? Ja, jetzt fällt mir's wieder ein. Ich traf sie gestern Nacht, doch leider nicht allein. Ich weiß etwas, mein Fräulein, wollen Sie's raten? Der Wind hat mir ein Lied erzählt von ihren Heldentaten. Na, jetzt sind Sie wohl gespannt. Doch ich verrate nichts, ich sage nur galant. Gnädige Frau, wo waren Sie gestern? Sie waren aus mit Ihren Schwestern. Man hat Sie leider nachts gesehen. Verstehen Sie nun? Gnädige Frau, das sind schon Sachen. Sie brauchen gar nicht so zu lachen. Mit solchen Schwestern auszugehen, das dürfen Sie nie wieder tun. Die Schwestern waren nämlich Brüder und hießen Hans und Friede. Sie schenkten ihnen weißen Flieder und waren im Flirten sehr geübt. Gnädige Frau, wo waren Sie gestern? Wer glaubt das Märchen von den Schwestern? Wenn man so aussieht, wie sie aussehen, dann ist man seit gestern verliebt. Das kommt davon, da haben Sie die Bescherung. Es diene Ihnen dieser Fall in Zukunft als Belehrung. Schluss, jetzt mit den Schwindeleien. Denn immer wenn man lügt, dann fällt man schrecklich rein. Och, Sie weinen ja, das finde ich aber schaurig. Sie machen ja mit Ihren Tränen alle Leute traurig. Aus, bei uns wird nicht geweint. Das Lied war nur ein Scherz und gar nicht bös gemeint. Na, gnädige Frau, wie war das eigentlich gestern? Ach, Sie waren aus mit Ihren Schwestern, aha. Und niemand hat Sie nachts gesehen? Verstehen Sie nun? Ja, gnädige Frau, Sie können jetzt ruhig wieder lachen. Na, das sind ja gar keine schlimmen Sachen. Mit Ihren Schwestern auszugehen, das können Sie ruhig wieder tun. Sie waren ja schließlich in Familie mit Irmgard und Ottilie. Sie trugen eine weiße Lilie und waren um 11 vor ihrer Tür. Also, gnädige Frau, so war es gestern. Doch jetzt ist Schluss mit ihren Schwestern. Und wenn sie heute wieder ausgehen, dann tun sie es bitte mit mir.
Willst du Clive heiraten?
Ich möchte mit ihm zusammen sein, so oft ich kann.
Will Clive dich heiraten?
Ich habe nie ans Heiraten gedacht, ehe er davon gesprochen hat.
Ja, aber Heirat ist auch nicht die Lösung. Erstausgaben können genauso langweilig sein wie Zahnbohrer. Und vielleicht hat er auch seine Liebhabereien, die dir in ein oder zwei Jahren sehr langweilig werden. Weißt du, die Schwierigkeit bei der Heirat ist, dass es ein so verdammt langweiliger Zustand ist. Auch wenn man seinen Liebhaber heiratet.
Ich habe nie gewusst, dass du dich auch langweilst.
Nein, das, was bei uns beiden langweilig war, das warst ja nicht du, das war meine Lebensweise. Glaubst du etwa, meine Patienten in meiner Ordination haben mich nicht gelangweilt? Aber Langeweile ist noch lange kein Grund, dass man seinen Beruf aufgibt oder gar die Ehe.
Wir sind doch schon seit Jahren nicht mehr richtig miteinander verheiratet.
Doch. Verheiratet sein heißt, mit jemandem unter einem Dach leben, den man lieb hat. Und ich habe niemals aufgehört, dich zu lieben. Ich habe nur aufgehört, dir Vergnügen zu bereiten.
Woher weißt du das?
In früheren Zeiten, wenn wir uns sehr lieb gehabt hatten, da hattest du eine Gewohnheit, von der du vielleicht selber nichts gewusst hast. Kurz vor dem Schlafengehen hast du mein Gesicht berührt und zu mir gesagt, danke dir. Und dann, eines Tages, da habe ich gemerkt, dass du schon seit Monaten nichts mehr zu mir gesagt hattest. Du hattest nur noch mein Gesicht gestreichelt. Sagst du jetzt zu ihm, danke dir?
Ich weiß es nicht. Vielleicht.
Ach, wenn du nicht so verteufelt ehrlich wärst.
Aber was willst du denn, dass ich sagen soll?
Ich will, dass du mir Versprechungen machst, dass du mir sagst, du gibst ihn auf, dass du mir etwas vorlügst, aber du hast mich ja nie angelogen, entweder danke dir oder gar nichts.
Ich wusste ja gar nicht, dass du das alles bemerkt hast.
Ich bin ja nicht so viel dümmer als andere Männer.
Jetzt sprichst du endlich einmal zu mir wie zu einem weiblichen Wesen und nicht nur wie zu deiner Frau.
Mutti.
Muss ich denn erst mit einem anderen Mann schlafen, damit du das tust?
Ich würde zu ihm gehen.
Ich habe ihm gar nichts versprochen.
Verzeih, jetzt habe ich Robin gemeint.
Ach so, er will, dass ich ihm bei seinen Schularbeiten helfen soll.
Mary, was sage ich jetzt zu Ruth, wenn der kommt? Wie begegnet der Hahnrei zum ersten Mal dem Liebhaber? Komisch, dass ich auch noch jetzt von deinen Ratschlägen abhängig bin.
Ich kann dir keinen Rat geben, Victor.
Doch, du hast mir immer geraten. Ohne dich bin ich hilflos, außer in meiner Ordination. Aber in meiner Ordination kann ich ja nicht leben.
Mutti.
Bleib bei mir.
Zwing mich nicht, mich zu entscheiden, Victor, bitte. Ich kann mich nicht entscheiden.
Ich brauche dich.
Er braucht mich auch.
Aber er hat keine 16-jährige Gewohnheit hinter sich.
Auf den Dächern kleine Türme, im November kalte Stürme, etwas Moder in der schalen Luft, eine Leiche mit zwei Köpfen in der Gruft. Aha, in den Kellern fette Ratten, hinterm Vorhang dunkle Schatten, auf der Diele eine frische Spur und im Kinderzimmer eine tote Uhr. Das ist der psychoneurotische Tango von einem Ritter hoch zu Ross. Er komponierte den idiotischen Tango vor 1000 Jahren auf seinem Schloss. Dichtes Efeu an den Mauern, Eulen, die da hinterkauern, vor dem Fenster ein kahler Baum, ein Geräusch in einem ziemlich leeren Raum. Aha, scharfer Whisky in den Fässern, 7 Briefe von Erpressern, triste Bilder an der feuchten Wand, etwas Rost am Boden, wo die Rüstung stand. Das ist der psychoneurotische Tango von einem Ritter hoch zu Ross. Er komponierte den idiotischen Tango vor 1000 Jahren auf seinem Schloss. Ein Skelett ganz ohne Seele, unterm Schloss 2 Fluchtkanäle, in der Nähe ein tiefer Wald, wo das Echo wie bei Hitchcock widerhallt. Aha, 1000 Jahre alte Witze
vor den Fenstern gelbe Blitze, eine Stimme, die ganz heiser lacht. Das Gespenst im Treppenhaus um Mitternacht, das ist der psychoneurotische Tango von einem Ritter hoch zu Ross. Er komponierte den idiotischen Tango vor 1000 Jahren auf seinem Schloss. Er komponierte den idiotischen Tango vor 1000 Jahren auf seinem Schloss.
Obwohl Theo eine ungeheure Popularität besaß, gab es um ihn nie Skandale, nicht einmal Skandälchen. Sein Privatleben war ihm heilig und ging keinen etwas an. Darin war er eisern, gegen jedermann. Er war korrekt, beinahe bürokratisch. Um 7 stand er auf, um 9 gab es Frühstück. Dann gingen die Lingens in die Stadt. Um 12.30 Uhr war Mittagessen. Dann wurde sich hingelegt. Von 16 bis 18 Uhr schrieb er Kurzgeschichten oder irgendwas fürs Theater oder irgend sowas. Er aß gut, aber mäßig. Er trank gut, aber mäßig. Keiner hätte Theo, den Vollblutkomödianten, hätte er ihn nicht gekannt, für einen Schauspieler gehalten. Als wir uns einmal über den Beruf unterhielten, fragte ich ihn: Theo, was halten Sie eigentlich vom Nachwuchs?
Ich finde, dass der schauspielerische Nachwuchs innerhalb der Deutschen Bundesrepublik und auch in Österreich enorm ist. Also es sind kolossal viele junge Leute nachgekommen, auch Komiker.
Na dann fragen wir den Nachwuchs doch mal. Harald Junke, du bist seit langem selbst ein Vertreter, was heißt Vertreter, ein Generalvertreter des humoristischen Gewerbes, so wie es Jahrzehnte Theo Lingen war. Ich weiß aus eigener Kenntnis, wie sehr du Theo verehrt hast. War er ein Vorbild für dich und was hat dich am meisten an ihm beeindruckt?
Also, ob er ein Vorbild für mich war, das kann ich nicht sagen, weil er eigentlich ganz anders gestrickt ist, auch die Rollen, die er spielt, anders angeht. Er geht sie mehr von der Karikatur an und von der Präzision und oft, was man ihm manchmal zum Vorwurf gemacht hat, ein wenig kühl, also ohne Herz, aber was ich eigentlich nicht so empfunden habe, weil ich ihn privat sehr gut kannte und ihn eigentlich einen sehr herzlichen Menschen immer empfunden habe. Wir haben etwas gemeinsam, wir haben am gleichen Tag Geburtstag, am 10. Juni. Und was mich am meisten an ihm beeindruckt hat, war eigentlich seine Diszipliniertheit, seine Zuverlässigkeit, auch im Gestalten der Rollen, die also immer sehr, ich habe auch mit ihm in Wien Theater gespielt, er war eigentlich von der ersten Probe an, genauso wie er bei der letzten Vorstellung war, immer sehr gut vorbereitet, immer sehr präzise.
Und entschuldige Harald, das müssen wir jetzt auch sein, nämlich mit der Zeit, sonst schaffen wir unser Programm nicht. Ach, eine wichtige Station des künstlerischen Lebens von Theo Lingen haben wir noch nicht angesprochen. Die Zeit nach 1945, in der er ans altehrwürdige Burgtheater geholt und unter anderem ein exzellenter Sternheim-Spieler wurde. Wie er die negative Rolle des Heinrich Krull in die Kassette von Karl Sternheim spielte, durfte ihm so bald keiner nachmachen. Hören Sie den zwischen Geld und Liebe hin- und hergerissenen Heinrich Krull im Gespräch mit seiner eifersüchtigen Tante, in Gestalt der herrlichen Komödiantin Mila Kopp.
Übrigens.
Bitte?
Ja, du wolltest etwas sagen.
Du sagtest übrigens.
Ja, ganz recht, aber nach dir.
Sprich dich aus.
Na, ich habe Zeit.
Du schienst dich strikt äußern zu müssen.
Es war nur, um eine Gesprächspause auszufüllen. Er erwartet dich eine vorgefasste Meinungsäußerung von dir.
Was wollte ich denn sagen?
Jetzt wissen wir beide nichts.
Du siehst elend aus.
Ich habe in der vergangenen Nacht aufgehäuftes Material durchgesehen.
Nichts sonst, das dich mitnimmt? Liebst du Fanny noch?
Ich bete sie an. Vielleicht erinnerst du dich der unglückseligen Stunden nach Sidoniens Tod, da ich glaubte, vor Schmerz vergehen zu müssen, aus dem Grau der Zukunft keinen Ausweg mehr sah.
Du hättest zu deiner ersten Frau Lebzeiten an die andere nicht gedacht?
Welch barocker Gedanke! Sidoniens übervoll...
In einer schwachen Stunde gestandest du mir das Gegenteil. Fannys kristallene Seele leuchte in dein Leben.
Hätte ich gesagt?
Kristallen, ich versichere dich. Und aus deinem heutigen Leben hast du mir, ich bitte dich, denke nach, nichts anzuvertrauen.
Mit Fannys Liebe als Gattin, deiner Besorgnis, die ich wohl zu schätzen weiß, und Lydias Verehrung bin ich restlos glücklich damit.
Schamloser Heuchler! Zwei sind bei dir schon um ihr Leben betrogen. Der dritte soll nicht verschont bleiben.
Hört man dich?
Meint man die Wahrheit, rede mit feurigen Zungen. Warte hier.
Wie?
Du sollst hier warten.
Was ist das?
Schließ auf. Ach. 140.000 Mark Staatspapiere. Mit Ausnahme von 12.000 Mark Elektrizitätsaktien.
Staatspapiere?
Zähl doch die Stücke.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bayerische Anleihe, die ich anderen Vorzug, weil der bayerische Staat in riesigen Forsten gewisse Zinsgarantien hat.
Ist das wahr? 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Zinsgarantien in Forstbeständen? 40.
Lydia, liebst du aufopfernd?
Aufopfernd. 51, 52, 58, aufopfernd, Tante.
Fanny ist blendend schön, nicht wahr? 70, es scheint nicht mehr so.
75, blendend. Blendend.
Sinnlich.
Moment, 83, pardon, 84, 85.
Sinnlich. Ich habe den Eindruck über das Maß.
Gott, 92. Tante, man ist nicht mehr der Jüngste.
Geht das Tag für Tag, morgens, abends, sofort?
Du hast recht, Tante, aber Spessart, bayerischer Wald.
Frankenwald, Fichtelgebirge.
Voralpen, toller Gedanke, macht einem Finanzmann Ehre.
Saß, sagt man die Wahrheit. Eigentlich nie solches Papier.
128. Gesehen? Nein. Nur im Schaufenster des Bankiers. Aber noch niemals so in Händen gehabt.
Sieh es an.
Das schließt also die Welt ein.
Versteht sich. Doch, Fanny, sie treibt es über das Maß. Geht auf den Kern.
Ja, aber dazu kommen noch diese 12 Elektrizitätsaktien.
Hat etwas Raubtierhaftes?
Nur nennt man es in diesem Fall Dividende.
Diese 12.000 Mark repräsentieren meine Spekulationslust.
Ja, aber hier diese 128.000 sind wie ein Fels.
Rechne 1.300 Mark hinzu, die du mir schuldest.
Ach, Tante.
Wir wollen ein Nummernverzeichnis anfertigen. Darf ich dich bei Gelegenheit bitten?
Natürlich. Aber Tante, du gehst doch unbedingt mit uns in den Stadtwald. Ich möchte meine letzten freien Stunden unter Gottes blauem Himmel verbringen. Außerdem hat Fanny es mir auf die Seele gebunden.
Wieder einmal, Heinrich, trete ich in deinem Leben eindringlich an dich heran. Die Welt hält noch andere Dinge als eine niedliche Frau. Du hast es gerade gespürt.
Wahrhaftig. Aber sei unbesorgt, Tante. Ich habe schon angefangen, ihr Schranken zu setzen.
Ein Organismus ist schnell geplündert.
Man ist schließlich kein Louis Kase.
Ein vernünftiger Gedanke mit den 4%igen Bayern.
Tante, ich beglückwünsche dich von ganzem Herzen.
Längst hätte ich mit dir über so amüsante Sachen gesprochen. Doch im letzten Jahr galt dein Trachten dem Weibe da.
Jedes Ding braucht seine Zeit.
Dann, ich mache mich fertig.
So kommt das graue Kleid mit dem Silberschal doch noch an die Sonne.
Wenn du willst.
Theo hatte auch Herz, sehr viel Herz. Und Ihnen, liebe Hörer, das zu zeigen, das liegt mir nun wieder am Herzen. Nicht ums Verrecken hätte ich mir nehmen lassen, Sie mit der nun folgenden Funkkomödie von Norman Corwin bekannt zu machen. Hier erleben Sie Theo von seiner vielleicht bezauberndsten und poetischsten Seite. Ich möchte mich damit von Ihnen und von Theo verabschieden, der mein, vielleicht aber auch ihr Leben, so manches Mal liebens- und lebenswerter gemacht hat.
Es gibt Dinge, über die man nur sehr schwer sprechen kann, weil sie gewissermaßen, aber trotzdem will ich Ihnen die Geschichte von meinem Klienten Theo erzählen. Dann werde ich wieder in meine Agentur zurückgehen und versuchen, das Ganze zu vergessen. Immerhin, wenn mir meine Erzählung also manchmal etwas schwer fallen sollte, dann bitte wollen Sie das entschuldigen, denn die ganze Angelegenheit, die liegt so kurz zurück, dass ich noch keine Zeit hatte, mich seelisch gewissermaßen davon zu erholen, um es nur kurz zu machen. Eines Tages ging ich durch die Vorstadtstraße, in der ich wohne, und da sehe ich zwei Jungens am Randstein sitzen und einer von ihnen spielt Ziehharmonika. Sie sitzen so vorgebeugt da und verfolgen irgendetwas auf dem Boden. Na, ich, neugierig wie immer, gehe hin und frage.
Hey, was macht ihr denn da?
Wir haben eine dressierte Raupe.
Wieso dressiert?
Sie tanzt.
Aber ihr seid wohl verrückt, was?
Bestimmt. Geben Sie uns eine Zehner und wir zeigen es Ihnen.
Ja, ihr wollt mich wohl reinlegen, was?
Na, bin ja nicht so, ihr habt ja zwei Zehner.
Danke. Spiel, Stinky.
Na, das ist ja toll. Hör mal auf. Fabelhaft. Kinder, ich werd verrückt. Die hört genau auf, wenn die Musik aufhört.
Natürlich. Auf das hat sie ja Stinky dressiert, nicht Stinky?
Ach, halb so will. Sie ist begabt. Finden Sie nicht auch?
Du, jetzt passt mal auf, Jungs. Ich mache euch jetzt einen Vorschlag. Wollt ihr mir Theo verkaufen?
Wie viel?
Moment mal. Theo gehört mir und ich denke nicht dran, ihn herzugeben.
Nee, warum denn nicht?
Mein Gott, weil... Eben darum!
Wissen Sie, warum er nicht mag?
Na, keine Ahnung, nein.
Er hängt so an Theo.
Ach so.
Ach, halt die Klappe, Peter.
Na, also, sag mal, ich denke, ist dir Theo so ans Herz gewachsen, dass du dich nicht von ihm trennen kannst?
Ach, Käse, ich will ihn nicht verkaufen und basta.
Na ja.
Nicht für einen Dollar. Ach, nicht für zwei Dollar.
Na, das sagst du nur, weil du nicht glaubst, dass es irgendjemanden gibt, der dir so viel Geld geben würde.
Ach, deswegen nicht. Theo ist mein Eigentum und ich gebe nicht her. Schließlich habe ich ihn interessiert wie einen kleinen Hund.
Also jetzt passt mal auf, ja? Passt mal auf. Stinky, du bist ein sehr netter, anständiger Bursche und deswegen gebe ich dir für deinen Theo $5 auf die Hand.
Ich werd verrückt.
Ja.
$5?
Natürlich.
Ich mag nicht. Ich weiß bestimmt, wenn der Theo von mir weg müsste, würde er eingehen.
Meinst du?
Bestimmt. Darin ist er wie ein treuer Hund. Er würde bestimmt sterben.
Dann pass mal auf, Stinky. Ich will mit dir jetzt von Mann zu Mann reden. Diese Raupe ist da sehr wertvoll. Sie ist bares Geld wert, wahrscheinlich viel mehr als $5.
Ohne Spaß?
Natürlich. Und ich weiß auch eine Lösung. Stinky, du bleibst mit Theo zusammen und ich werde euch beide managen. Theo wird mein Klient. So begann diese Geschichte. Theo wurde mein Klient und ich nahm ihn und Stinky mit mir. Als erstes wandte ich mich natürlich an die Presse und ich kann nur sagen, die Reporter stürzten sich auf die Angelegenheit. Erste Seite mit Bildern. Bildern von Theo, Bildern von Stinky und Bildern von mir. Bilder, wie Theo auf einem Blatt tanzt, wie er auf Stinkys Finger klettert, wie er in einer Loge in der Oper sitzt und Schlagzeilen, Schlagzeilen.
Raupe tanzt zu Don't Fence Me In, der Fred Astaire der Insektenwelt, mit menschlichem Gefühl für Rhythmus.
Theo in Stinkys Gewahrsam, der Kreuzberg unter den Raupen.
Um es kurz zu machen, das Geld begann zu rollen und ich mietete mir ein teures Büro und stellte eine Sekretärin an.
Firma Theo, wer spricht bitte?
Unsere Popularität nahm beständig zu und auf dem Höhepunkt der allgemeinen Begeisterung kam ein Telegramm aus Hollywood.
Biete 10.000 für alleinige Rechte auf Theo-Karikaturen und Trickfilme. Herzlichst, Walt Disney.
Miss Nelson?
Ja?
Telegramm an Walt Disney, Hollywood, Kalifornien.
Bitte?
Theo kostet 100.000.
Mit der Forderung von 100.000 einverstanden. Bitte mit nächsten Flugzeug samt Theo kommen.
Och, ich war aufgeregt. Ich rannte ins nächste Zimmer, wo Theo und Stinky schliefen.
Stinky, Stinky, wach auf, Stinky, wir sind reich, wir sind sozusagen Millionäre.
Was ist los?
Na, red doch nicht lange, zieh dich doch an, wir müssen sofort eine lange Reise im Flugzeug machen und dann, mein Junge, dann kaufe ich Theo das süßeste Weidenlaub, das er in seinem ganzen Leben gegessen hat. So, und jetzt wollen wir auch Theo diese Neuigkeiten mitteilen. Komm, mein Kleiner, jetzt wirst du, Wo ist er denn? Ja, warum ist er denn nicht da?
Warum ist er denn dieser im Käfig? Wo ist denn Theo? Stinky, komm mal her, Stinky, komm mal her. So hat er nämlich gar keinen Zweck. Bitte hier, nimm die Taschenlampe und such die Korridore ab. Und auch sag dem Hausmeister, er soll im Liftschacht nachschauen. Ich werde inzwischen die Polizei verständigen, ja? Da, 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 da. Hallo? Amt? Mein Gott, bitte Amt, bitte Amt. Bitte verbinden Sie mich doch mit dem Polizeipräsidium. Hallo? Hallo?
An alle Streifen! Achtung auf eine tanzende Raupe! Achtung auf eine tanzende Raupe mit Namen Theo! T-H-E-O!
Das ganze Land suchte fieberhaft nach Theo, aber niemand hatte ihn gesehen.
Und jetzt, wo er weg war, merkte ich erst, wie ich an ihm gehangen hatte. Ich begann zu verstehen, warum Stinky ihn mir damals nicht verkaufen wollte. Die Tage verrannen, die Wochen vergingen, schließlich schickte ich Stinky nach Hause.
Wiederschauen.
Wiederschauen, Stinky. Na, wenigstens habe ich dir neue Kleider und ein Auto und einen Chauffeur, der dich heimbringt, geben können.
Ich hätte lieber Theo zurück.
Ja, ja, ich weiß. Na? Wiedersehen.
Wiederschauen.
Wiederschauen.
Ja.
Und dann, eines Tages, saß ich an meinem Klavier und spielte mit einem Finger, so gut es eben ging. Da, mit einem Male. Unter dem Klavier hervor, wo er irgendwie versteckt gewesen sein musste, kroch Theo. Aber er war anders. Er hatte sich verändert. Er tanzte nicht mehr, denn er war ein Schmetterling. Ja, ein feiner Kerl geworden. Er entfaltete seine Flügel, als ich das zu ihm gesagt hatte, und reckte seine Fühler in die Höhe, die jetzt lang und fein und schön geworden waren. Und da sah ich, dass ich ihn nun nicht mehr halten konnte, und ich machte das Fenster auf und sang ihm zum Abschied noch einmal sein Lied. Er flog über meinen Kopf, flog hinüber zu einem Bild von Stinky, das auf meinem Schreibtisch stand, flog dann wieder herüber zu mir und dann, nachdem eine lange Zeit vor mir auf dem Klavier gesessen hatte, erhob er sich in die Luft und flatterte aus dem Fenster hinaus, um nie wieder zurückzukommen.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Ein gewisser Theo aus Lingen. Eine Erinnerung an den großen Komödianten. Franz Otto Krüger porträtierte Theo Lingen am 18. Mai 1983 im Rias. Lingen starb am 10. November 1978, vor genau 40 Jahren. Am kommenden Samstag erinnern wir an das Rias Tanzorchester, das vor 70 Jahren gegründet wurde. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.